Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo. Sie hören Trump-AnhängerInnen, die ins Kapitol eingedrungen sind. Und die Bilder erzeugt haben, die vermutlich bleiben werden. Über diese denkwürdigen Bilder aus den USA sprechen wir gleich. Ja, das waren historische Stunden in den USA. Erst stachelt US-Präsident Trump seine AnhängerInnen in einer Rede an. Dann stürmen Hunderte von ihnen das Kapitol, in dem die Ergebnisse der Präsidentenwahl bestätigt werden sollen, was am Ende auch passiert. Aber dazwischen liegen Bilder, die weltweit Entsetzen ausgelöst haben. Und wir wollen auf einige Bilder schauen, auf das Narrativ, das sie zeichnen. Sind das jetzt schon historische Trophäenbilder für die extreme Rechte? Spreche ich drüber mit Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin Caroline Schwarz, die auch das Buch geschrieben hat, Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Tag, Frau Schwarz.
Hallo, guten Tag.
Zwei Bilder haben Sie rausgesucht von diesem Ereignis, in dessen Zusammenhang 4 Menschen ums Leben gekommen sind. Was ist das erste Bild?
Das erste Bild, das in Erinnerung bleiben wird wahrscheinlich, ist eins von Richard Barnett aus Arkansas, der auch in das Kapitol eingedrungen ist. Und der war eben im Büro von Nancy Pelosi, der Präsidentin des Repräsentantenhauses. Und Pelosi ist eben auch eins der wichtigsten Feindbilder der Szene. Und allein schon das Eindringen in das Büro hat eben Symbolkraft dadurch. Und dann legt er eben noch die Füße auf den Tisch und posiert. Das ist natürlich eine Machtdemonstration. Später hat er dann auch noch ausführlich über seine Aktion berichtet. Er habe ihr eine Nachricht hinterlassen. Er hat dann auch einen Brief aus dem Büro geklaut. Und es sagt eben einerseits ganz klar aus, dass es ein Triumph ist. Es ist eine Machtdemonstration. Und es sagt aus, ihr seid hier nicht sicher. Wir können euch da treffen, wo ihr arbeitet.
Gerade bei diesem Bild war mein erster Gedanke, das muss doch unglaublich planvoll entstanden sein.
Das ist schwer zu sagen. Also es gibt einerseits ganz klare Neonazis, White Supremacy-Aktivisten, die dort eingedrungen sind, die auch dabei waren, die sicherlich eine gewisse Planung dabei hatten. Es wurde vorher im Internet vieles organisiert. Das spielt eine Rolle. Es gibt aber auch einige, die, und das zeigen Interviews mit den Teilnehmenden dort ganz klar, die weniger organisiert vorgegangen sind, die eingedrungen sind, die dort gemacht haben, was ihnen in den Sinn gekommen ist und auch keinerlei Verständnis von Unrecht zeigen lassen, gezeigt haben.
Also das heißt, aus Ihrer Erfahrung heraus mit solchen Bildern und wie sie entstehen, sowas kann schon sehr spontan und situativ sein. Ich meine, natürlich kann ich nicht unbedingt planen, dass ich an diesem Schreibtisch landen werde, aber vielleicht, was ich machen würde, wenn ich da lande.
Sicherlich, also Selfies aus unterschiedlichsten Perspektiven, die unterschiedliche Szenen zeigen, sind natürlich auch Teil unseres alltäglichen Lebens. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass dort solche Bilder entstanden sind. Natürlich wussten aber die Leute, als sie dort reingegangen sind, erstmal nicht, was sie erwartet, ob sie da reinkommen oder nicht. Aber ja, also viele von den Bildern, die jetzt entstanden sind, ob jetzt planvoll oder nicht, werden eben sehr triumphierend in den Kanälen der Szene verbreitet.
Was ist das zweite Bild? Beziehungsweise es sind, glaube ich, zwei, die für Sie zusammenhängen, über das Sie gerne sprechen möchten.
Das sind Videos jeweils. Das eine ist der Angriff auf Kamerateams vor Ort, die Zerstörung von Kameraequipment. Das waren ja auch deutsche Fernsehteams dort vor Ort. Das ist eine Manifestation des Hasses, den eben auch Donald Trump geschürt hat. Und zwar auch in der kurz vor diesem Angriff. Und kurz danach konnte man sehen, wie einer der Menschen vor Ort später mit einem Mikrofon des ZDF dort posiert hat. Also ein Souvenir dieses Eindringens, dieses Triumphs, den man dort gefeiert hat. Und aus den Kabeln des zerstörten Equipments wurde auch eine Schlinge geknotet. Also wahnsinnige Gewaltfantasien, die da offensichtlich artikuliert wurden. Das zeigte sich dann auch in einem weiteren Video. Das zeigt, wie verschiedene Eindringlinge, die das das Kapitol verlassen haben, dabei die Hände in die Luft drücken, da relativ ruhig auch rausspazieren letztendlich. Und in diesem Video sieht man auch eine der Türen des Kapitols, auf die Murder the Media, also ermordet die Medien, geschrieben wurde. Und auch das ist eben eine Manifestation dieses Hasses. Und dieser Triumph zeigt, sie konnten da eben relativ unbehelligt erstmal das machen, was sie dort gemacht haben.
Gibt es eigentlich, wenn man so über die Genese dieser Bilder nachdenkt, einen Kontrast zwischen dem, wie heftig die Reaktionen ausfallen auf diese Grenzüberschreitung auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu dem, was eigentlich erwartbar war, weil es ja diesen Aufruf tatsächlich gegeben hat, zieht dorthin. Gibt es da einen Kontrast?
In gewisser Weise schon. Also es gab wahnsinnig viele Menschen, die davor gewarnt haben, dass es diese Szenen auch geben würde und dass Gewalt dort eine Rolle spielen würde. Insofern war es nicht überraschend, aber ich will jetzt nicht so abgeklärt tun, dass es mich nicht schockiert hätte. Also es sind natürlich dort Bilder entstanden, die vielleicht so nicht jeder auf dem Schirm hatte, die natürlich trotzdem schockierend waren. Und natürlich wird man sich auch die Frage stellen müssen, warum die Sicherheitskräfte dort so wenig vor Ort waren, weil es eben diese Warnungen im Vorfeld gab.
Man kann sich ja auch erinnern an Querdenkersturm den Reichstag. Wie sehr werden wir uns an solche Bilder gewöhnen müssen?
Immerhin war es bei uns nur die Treppe, das muss man noch dazu sagen. Aber es zeigt sich, dass es da durchaus gewisse Parallelen gab. Ich glaube jetzt nicht, dass das, was gestern passiert ist, inspiriert war durch das, was in Deutschland passiert ist im August und dann auch im November, als die Menschen dort im Bundestag unterwegs waren und Abgeordnete belästigt haben. Aber ich denke, man wird sich vielleicht nicht gewöhnen müssen, aber man wird sich gefasst machen müssen auf weitere solche Bilder und man muss natürlich auch Antworten finden. Und gestern hat gezeigt und auch die Dinge in Deutschland im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass man die Antworten eben noch nicht hat. Und es ist allerhöchste Zeit, da etwas zu finden.
Was denn?
Antizipieren, was passieren könnte letztendlich, also Sicherheitskräfte entsprechend sensibilisieren und auch vor Ort haben, Antworten darauf finden. Medien müssen auch überlegen, welche Rolle sie spielen, wenn sie solche Bilder reproduzieren, wenn sie auch Donald Trump, der mehr oder minder offensichtlich zu Gewalt aufruft, zu Protesten aufruft, die Medien zum Feindbild erklärt. Auch das sind Sachen, die eben eine Rolle spielen und die ihren Beitrag dazu leisten, dass das, was dort gestern passiert ist, passieren konnte. Und insofern müssen wir da an allen Ebenen der Gesellschaft, der Politik entsprechend uns darauf vorbereiten und Antworten finden und reagieren.
Über Bilder aus den USA, die vermutlich jetzt schon Geschichte geschrieben haben. Caroline Schwarz im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen. Nachfolgend setzen wir allerdings nochmal 192 Jahre früher an.
In der Liebe und im Krieg ist alles gestattet.
Miss Daphne Bridgerton.
Ja, Miss Daphne Bridgerton soll eine Mrs. werden in einer fiktiven Londoner High Society im Jahr 1813. Da begibt sie sich auf den Heiratsmarkt und sucht einen holden Gatten. Und was nach einer Handlung klingt, bei der man, also zumindest ich jedenfalls, starke Abschalteffekte verspüren könnte, das ist gerade der Serienrenner bei Netflix, Bridgerton. Weihnachten gestartet und in 76 Ländern angeblich auf Platz 1 der Netflix-Charts. Woran liegt's? Dass irgendwas mit Liebe immer geht? Oder liegt der Erfolg auch daran, wie teils gemutmaßt wird, dass die Serie mit einem sogenannten Colorblind Casting arbeitet, was übersetzt bedeuten könnte, Historienfilme wie Stolz und Vorurteil, die kann man mit vielen weißen AkteurInnen verbinden. Bridgerton hingegen hat viele People of Color als Hauptfiguren. Und über diesen Aspekt Colorblind Casting spreche ich mit Theatermacherin Simone Dede Ayivi, die sich Bridgerton für uns angesehen hat. Hallo. Hallo, glaube ich, auf die andere Leitung, ne? Glaube ich. Es war, glaube ich, Leitung 1. Nochmal hallo. Oh ja, da knistert was.
Hallo, jetzt?
Jetzt.
Sehr gut.
Ich würde gerne mal zunächst noch so ein bisschen reinbeamen in das Grundsätzliche. Was haben Sie da ganz allgemein gesehen? Was erzählt diese Serie? Wie funktioniert sie grundsätzlich?
Mhm. Bridgerton ist ganz richtig eine Kostümschnulze. Produziert von Shonda Rhimes, von der man seifenopernmäßige Stoffe ja gewohnt ist. Ne? Grey's Anatomy hat sie gemacht oder auch Scandal. Und die Handlung ist im Grunde eine sehr bekannte Trope aus romantischen Komödien. Zwei Leute tun so, als wären sie verliebt ineinander, damit sie den Dating-Erwartungen von ihrem Umfeld irgendwie entfliehen, entkommen können. Und dabei verlieben sie sich, wie soll es auch anders sein, wirklich.
Oh, das war's, ne?
Das war's im Grunde schon.
Oh Mensch, also, ist ja gar nicht so komplex.
Super, super einfache Story. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive einer Lady Whistledown, deren Identität zunächst nicht enthüllt wird. Und die hat so eine Art Klatschblatt, wo sie eben Skandale und Gerüchte über diese High Society verbreitet. Es ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob Ihnen das was sagt, aber einigen hier vielleicht, es ist sowas wie Gossip Girl mit Kostüm.
Ja, doch, schon mal gehört. Mhm. Dann zum Aspekt Colorblind Casting, den Sie wie übersetzen würden?
Naja, Colorblind, farbenblind, ist eigentlich, die Bedeutung ist, dass wir Rollen nach Talent vergeben oder nach Fähigkeiten und nicht darauf achten, wer welche Hautfarbe hat. Und deshalb eben verschiedene Figuren, eben auch möglich im Historienfilm, besetzen nach der besten Schauspielerin und nicht gucken, ist die Person schwarz oder weiß oder auf Color.
Inwiefern ist es denn Colorblind Casting, das die Serie da macht?
Das ist eine interessante Frage, weil es ist eher ein Spiel mit Colorblind Casting. Tatsächlich gibt es irgendwie diese Überlegung von, ah, da hat man irgendwie sowas, ne? Frühes 19. Jahrhundert, Londoner Adel, was machen diese ganzen People of Color da? Und da ist natürlich der erste Gedanke, ah ja, na klar, die waren ja eigentlich alle weiß und deswegen muss es sich hier um Colorblind Casting handeln. Tatsächlich wird aber später in der Serie Race als Faktor thematisiert. Das ist tatsächlich ganz schön gemacht. Das fand ich einen interessanten Aspekt, weil es auch vorher schon das geschulte Auge, also ist ja Teil meiner kulturwissenschaftlichen Praxis, jetzt jemand, der sich so stark mit Identitäten und Sichtbarkeit von People of Color beschäftigt, habe ich natürlich schon geguckt und war so, aber ist es colorblind? Gibt es nicht bestimmte Handlungsstränge oder Muster, die halt irgendwie so schon passen? Irgendwie spürt man die ganze Zeit, die schwarzen Figuren, die sind doch aus einem Grund da. Und das sind sie tatsächlich auch.
Nämlich aus welchem? Das sollte ich doch jetzt fragen, oder? Vermute ich mal.
Gerne. Darf ich so viel schon erzählen? Das ist ja immer die Frage. Es haben ja schon Millionen gesehen.
Genau, da kann man richtig. Ja auch und die anderen interessiert es ja eh nicht. Also immer drauf los.
Okay. Tatsächlich ist es so, dass bisher also so eher subtil dann doch darüber geredet wird, wie die schwarzen Personen in diese High Society kommen konnten. Nämlich über Queen Charlotte, die als schwarze Figur dargestellt wird. Und nachdem der König also eine schwarze Frau geheiratet hat, hat sie es geschafft, also hat sie Raum geschaffen für andere schwarze Menschen und People of Color eben aufzusteigen. Und wenn diese Enthüllung, die kommt, glaube ich, irgendwie so in Folge 4 oder so, wenn man die gehört hat, dann kann man so rückblickend auch andere kleine Abläufe irgendwie nochmal anders deuten, kleine Handlungsstränge, der Umgang eines Vaters mit seinem Sohn, der irgendwie große Sorge hat, dass der ihn blamiert und ihm der Adelsstand wieder aberkannt wird, weil wir haben das ja alles noch nicht so lange. Und da ist dann eben, das ist eben kein Colorblind Casting, sondern da ist Race in die Geschichte mit eingeschrieben. Und Colorblind Casting sagt ja eigentlich, es spielt keine Rolle. Du bist einfach die Schauspielerin, die diese Rolle verkörpert. Und es ist egal, ob die schwarz oder weiß ist.
Verstehe. Übrigens höre ich immer noch so ein Knistern hier auf den Kopfhörern. Weiß nicht, ob das auch zu Hause in den Radioapparatschaften ankommt. Ich schreibe das jetzt mal den elektrisierenden Inhalten hier zu und wir führen das Gespräch unbeirrt fort. Ich schlussfolgere, es wird also nicht durch die Besetzung des Hofstaats mit People of Color Geschichte neu gedeutet und neu erzählt, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Aber wie sehen Sie es denn eigentlich umgekehrt, wenn Weiße da besetzt werden, wo eigentlich People of Color am Start hätten sein müssen oder People of Color einfach nicht präsent sind, wo sie hätten auftauchen müssen?
Ja, das ist interessant. Da kommen wir zu einem strukturellen Problem. Erstmal ist es so, dass an Bridgerton nochmal interessant ist, dass wir sind es gewohnt, Filme irgendwie zu sehen und in denen tauchen nur weiße Leute auf. Und das halten wir erstmal für historisch richtig. ist es aber oftmals nicht. Ne? Wenn ich irgendwie eine Serie sehen würde, in der es um zum Beispiel um Gelehrte im 18. Jahrhundert in Deutschland geht und da taucht irgendwie ein schwarzer Mann auf, dann würde ich auch denken, aha, das wurde irgendwie aus so einer politisch korrekten Haltung da reingeschrieben. Aber Anton Wilhelm Amo war Gelehrter in Halle in Deutschland zu der Zeit. Und deswegen haben wir eigentlich genau gerade in diesem Genre eine Unsichtbarmachung von schwarzen Leuten, weil es gab natürlich schwarze Menschen in Europa, die am Leben teilgenommen haben und die sehen wir sonst einfach nicht.
Nun kann man ja bei Fiktionen aber immer darüber streiten, wie genau sie historische Situationen abbilden soll. Also wie genau sollte sie das denn ihres Erachtens tun, wenn es um Hautfarben geht?
Es ist interessant, dass sich bei Hautfarbe, dass dann da so viel drüber geredet wird und es nicht so begriffen wird wie andere historisch nicht akkurate Begebenheiten. In Bridgerton ist es zum Beispiel so, dass die Musik, die gespielt wird, oft Coverversionen von modernen Popsongs sind, die dann mit einem Streichquartett auf diesen Bällen gespielt werden. Das heißt, es ist sehr klar, oft in diesen Historienfilmen der moderne Blick auf eine frühere Gesellschaft. Und beim Thema Hautfarbe sind wir da aber irgendwie spießiger als bei anderen Themen.
Warum?
Ja, ich würde sagen, dass es sehr schnell so den Anschein bekommt von, vielleicht wurden die ja nur besetzt, um irgendwie um Proteste zu vermeiden, um irgendwie Leute ruhig zu stellen, die sich eben darüber aufregen, zu Recht, dass schwarze Menschen in Film und Fernsehen so wenig vorkommen. Es gab ja auch in der ganzen Blackface-Debatte viele Äußerungen von schwarzen Schauspielerinnen, die gesagt haben, ja, hallo, wir sind aber auch da und uns könnt ihr übrigens auch besetzen. Und dass deswegen das oft nicht als eine künstlerische oder inhaltliche Entscheidung gewertet wird, sondern der Außenblick oft ist, das muss doch irgendeine Art von politischer Entscheidung sein und sowas mögen wir ja in der Unterhaltung gar nicht. Es gibt einfach eine große Skepsis dagegen. Das finde ich schade, damit sollten wir aufhören, weil die Schauspielerinnen machen da im Rahmen der Möglichkeiten, die sie in dieser Serie haben, einen sehr guten Job.
Es ist nicht einfach nur schwarz-weiß, es ist natürlich wie immer kompliziert. Hier konkret Colorblind Casting im Netflix-Serienhit Bridgerton, worüber ich mit Simone de Ayivi gesprochen habe. Und ich danke sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und falls jetzt dieses Knistern, was ich hier gespürt habe, auf meinem Kopfhörer auch bei Ihnen zu spüren war, dann ist das schade, dass das so war. Aber ich hoffe, dass inhaltlich was Knisterndes übrig geblieben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach der BBC erweitern wegen der aktuellen Schulschließungen aufgrund des Corona-Lockdowns auch ARD und ZDF ihr Bildungsangebot für Schüler. Der Sender ARD Alpha sendet ab Montag unter dem Titel Schule daheim werktags zwischen 9 und 12 Uhr Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen. Auch auf den Plattformen des Kinderkanals Kika soll es ein dreiwöchiges Sonderprogramm geben. In der ZDF-Mediathek und auf dem entsprechenden YouTube-Kanal gibt es unter dem Titel Terra X plus Schule mehr Erklärvideos aus den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Die Online-Ausgabe des Duden soll gegendert werden. Das berichtet die Zeitung Die Welt. Alle 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen sollten künftig statt einem Wortartikel zwei haben. Einen für die männliche und einen für die weibliche Form. Arzt und Ärztin beispielsweise sind bereits mit je einem eigenen Beitrag aufgeführt. Zur Begründung gab der Duden Verlag demnach an, die männlichen Formen seien nie geschlechtsneutral gewesen. Man präzisiere im Rahmen der kontinuierlichen redaktionellen Arbeit lediglich die Bedeutungsangaben. Mehrere Sprachwissenschaftler kritisierten die neuen Worteinträge. Die Bilder des Sturms von Anhängern des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington gingen um die Welt. Einige werden wohl in die Geschichtsbücher eingehen. Ikonisch sei das Foto eines Eindringlings, der im Büro von Nancy Pelosi die Füße auf den Schreibtisch der Sprecherin des Repräsentantenhauses legt. Das sagte der Professor für Politikwissenschaft Michael Koss von der Leuphana-Universität Lüneburg im Deutschlandfunk Kultur.
Wenn es nicht das wird, dann das von dem Menschen, der da neben Gerald Ford, glaube ich, der Statue steht. Aber ich hoffe, dass das, was beide Bilder eigentlich transportieren, auch der Kontext wird, in dem sie erinnert werden, nämlich als Anmaßung. Die Körperhaltung gibt das auch wieder. Bei dem Herrn neben Gerald Ford gibt es auch vor allen Dingen die Mimik wieder. Alles, was ich darin sehe, ist gewogen und wird zu leicht befunden. Ja, diese Leute können diese Plätze nicht einnehmen.
Die wegen der Corona-Pandemie finanziell angeschlagenen Kinos sollen in diesem Jahr zusätzliche Gelder erhalten. Die Mittel für das von der Bundesregierung gestartete Zukunftsprogramm Kino 1 werden nach Angaben von Kulturstaatsministerin Grütters um 3 Millionen auf insgesamt 25 Millionen Euro erhöht. Ziel sei es, besonders im ländlichen Raum die Kinos bei einer nachhaltigen Modernisierung zu unterstützen. Gefördert werden etwa Ausgaben für Projektions- und Kassentechnik, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Bisher wurden mit dem Förderprogramm rund 300 Kinos unterstützt. Einen Boom könnten die Kinos nach der Corona-Krise erleben. Das sagte der Vorstandschef der Filmförderungsanstalt Peter Dinges der Deutschen Presseagentur. Er gehe davon aus, dass die Menschen nach der Pandemie nicht zu Hause vor Streamingdiensten sitzen bleiben würden. Sie hätten das Sofa satt, so Dinges. Die derzeitige Krise treffe sowohl kleine als auch große Filmtheater. Sie bekämen zwar Soforthilfen, aber diese werde es nicht ewig geben, warnte Dinges.
Fensterblicke. Erst vor kurzem habe er verstanden, dass Weihnachten seinen Eltern vielleicht nicht so wichtig war, wie es die Weihnachtsdekoration in ihren Fenstern vermuten ließ, sondern dass es ein Schutz gewesen sei, ein Schutz vor Rechtsextremen, schreibt ein nicht-weißer Aktivist auf Instagram. Dass das Fenster, das uns zur Umgebung exponiert, eine Gefahr für nicht-weiße Menschen darstellen kann, zeigt die Geschichte der rassistischen Anschläge von Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen und zahlreiche Brandanschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten in den letzten Jahren. Die Weihnachtsdekoration am Fenster als Schutz vor der weißen Mehrheit, ihrem Urteil, aber auch als Schutz vor rechtsextremem Terror. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass wir den Blick aus dem Fenster nicht zur kontemplativen Muße verklären sollten. Das Fenster, an dem sich das Private und das Öffentliche treffen, ist auch ein Medium des Widerstands. In Weißrussland ist die rot-weiße Flagge in diesen Tagen in vielen Fenstern zu sehen. Ein Zeichen des Protests und ein Zeichen der Solidarität mit allen, die sich auf den Straßen für ein Ende der Diktatur einsetzen. Und vom Fenster aus werden die Verbrechen der Staatsgewalt gegen Demonstrierende dokumentiert. Der Protest am Fenster ist für viele Menschen mit Gefahren verbunden. Und er sagt auch etwas über die Nachbarschaften und wie sie zueinander stehen und füreinander einstehen. In einem YouTube-Video aus dem Jahr 2019, das millionenfach geklickt wurde, steht die chilenische Opernsängerin Aileen Rovita Romero am Fenster und singt das Lied »Das Recht, in Frieden zu leben«. Sie protestierte damit gegen eine Ausgangssperre, die die chilenische Regierung zur Unterdrückung von Protesten verhängt hatte. Das Lied hat eine lange Geschichte. Sein Komponist Victor Jara protestierte damit einst gegen den Vietnamkrieg und wurde später während der Pinochet-Diktatur brutal ermordet. Zurück zu der Geschichte der Weihnachtsdekoration vom Anfang. Gerade in den Diskussionen um den Lockdown hat sich offenbart, wie die weiße Mehrheit ein christliches Fest wie Weihnachten als vermeintlich kollektives Ereignis hervorhebt und dabei andere übergeht. Für eine Gesellschaft, die sonst schnell dabei ist, von ihren jüdisch-christlichen Wurzeln zu reden, war zum Beispiel wenig von Hanukkah die Rede oder anderen religiösen Festen. Im Laufe des jüdischen Lichterfests Hanukkah werden 8 Kerzen, jeden Tag eine neue angezündet und der Leuchter nach der Zeremonie ins Fenster gestellt. Das Licht soll in die Öffentlichkeit getragen werden und oft war und ist dies in diesem Land auch ein Akt des Widerstands gegen den Antisemitismus. Aileen Rovita Romero singt am Fenster die Worte Victor Haras. Sie singt: Dies ist ein universelles Lied und es ist die Kette, die es erfolgreich macht. Das Recht, in Frieden zu leben. Das Recht, in Frieden zu leben.
So, let's talk about Mystery. Mystery geht anscheinend immer, siehe unter anderem Serienerfolge Dark und Stranger Things. Und jetzt versucht eine dänische Netflix-Serie genau da anzuknüpfen, an der Lust am mysteriös Gruseligen. Diese Serie heißt Equinox, erzählt von einer Radioreporterin, die nach ihrer verschwundenen Schwester sucht. Und so klingt sie.
Wir fuhren, der Wagen bremste und dann waren die anderen weg.
Wurden sie umgebracht? Sind sie einer Sekte beigetreten oder wurden sie entführt? Was immer es auch ist, diese drei wissen etwas.
Meine Schwester war eine von denen, die verschwunden sind. Bis nachher.
Bis nachher.
Ich würde gern herausfinden, was damals wirklich geschehen ist.
Diese Sache ist erledigt.
Ja? Wurde Ida gefunden?
Also es klingt schon mal alles sehr mysteriös in Equinox. 8 Folgen hat die Serie, basiert auf einer erfolgreichen Podcast-Reihe. Und Jenny Zöker hat sich Equinox für uns angeschaut. Ja, was bedeutet denn zunächst mal Equinox? Und worum geht's genau?
Also es geht um Astrid, das ist eine 30-jährige Radiomacherin, die eben dieses schwere Familientrauma erlebt hat oder mit sich rumschleppt. Und das wird dann peu à peu in Rückblenden erzählt. Und zwar vor 21 Jahren ist ihre damals 18-jährige große Schwester Ida bei der Abiturfeier, das feiert man dort vornehmlich mit Saufen und einem geschmückten Wagen herumfahren, plötzlich gemeinsam mit 20 anderen Absolventen und Absolventinnen verschwunden. 3 von ihnen sind wieder aufgetaucht, Ida aber nicht. Die konnten oder wollten aber nichts über den Verbleib dieser restlichen Jugendlichen sagen. Und als in Astrid Sendung plötzlich einer dieser 3 auch jetzt Erwachsenen anruft, entschließt sich die Protagonistin nach Kopenhagen zu fahren, wo das alles passierte, und dort nachzuforschen. Und das macht sie dann eben 8 Folgen lang. Wir erleben dabei dann 2 Geschichten auf 2 unterschiedlichen Zeitebenen. Jetzt und dann vor 21 Jahren, als Astrid 9 war. Und wir erfahren, dass Astrid anscheinend eine Art zweites Gesicht hat. Sie hat Visionen von einem Ort irgendwo in der surrealen Umgebung, an dem sie ihre Schwester vermutet, vor dem sie aber auch große Angst hat. Sie leidet also unter ihren Fähigkeiten. Und wir erfahren von starken Spannungen in der Familie. Astrids und Idas Mutter scheint irgendwie mit dem Verschwinden zusammenzuhängen. Die Eltern sind mittlerweile auch getrennt. Und es wird erzählt, wie Idas Boyfriend oder damaliger Boyfriend Jakob damals mit einem Zauberbuch ankam und Ida und diese beiden weiteren Jugendlichen zu ein paar komischen Experimenten auf einer unbewohnten Insel verführte. Ja, alles ganz klassisch und sehr mysteriös und dem Ganzen viel an Zahlenmystik angelehnt. Equinox bedeutet nämlich Tag- und Nachtgleiche, also quasi Winter- und Sommersonnenwende. Da hat man auch wieder die 21 drin. Das ist ja meist am 21. alle 3 Monate. Die Tage im Jahr, an denen die Sonnenstunden genauso lang sind wie die dunklen Nachtstunden, die nennt man Equinox.
Kommt auch sowas wie nordische Mystik vor in dieser Serie?
Ja, Equinox spielt sehr mit der nordischen Mystik. Sommersonnenwende wird ja auch in nordischen Ländern ganz anders und viel größer gefeiert. Dazu kommen noch Hinweise auf eine nordische Göttin namens Osteria. Die hat was mit Ostern zu tun. Erst singt Jakob mit seiner Punkband von Osteria. Später gibt es dann die Idee, dass eine der jungen Frauen die Verkörperung von Osteria ist. Und auch diese Horrorfratzen, die die Protagonistin Astrid in ihren luziden Albträumen sieht, die haben was von klassischen, aus der nordischen Mythologie bekannten Bildern. Die sieht jetzt keine Verwesten oder Monster, sondern es hat was von Fruchtbarkeitssymbolik, Hasen und Eier, natürliche Materialien und Masken aus Moos und aus Holz. Wirklich deutlich werden diese Anmutungen aber nicht, anders als zum Beispiel bei dem, wie ich finde, wirklich überragenden und großartigen Film Border des in Dänemark lebenden Regisseurs Ali Abbasi, der sich einen ganz bestimmten Teil der nordischen Mythologie vornimmt und das neu interpretiert. Oder in Ragnarök, das ist eine aktuelle dänische Fantasy-Serie, die sich in der Jetztzeit mit dem Untergang der Götter und der isländischen Edda-Saga beschäftigt. Bei Equinox bleibt das eher so ein Sammelsurium aus Andeutungen.
Wenn man jetzt so in diese Serie, könnte Ihnen auch gefallen, wenn Sie auch einen Vergleich unternehmen würde. Ja, würde da der Vergleich zu Dark sich anbieten?
Ja, dahinter steht natürlich auch die Frage, wie man Dark findet. Ich bin kein sehr großer Dark-Fan. Ich fand das nicht wirklich gut gemacht. Aber gegen Equinox ist Dark tatsächlich ein Goldstück der Erzählkunst. Ich finde, dass Equinox auf keiner Ebene überzeugend ist. Die Prämisse, die gerade für eine Fantasy- oder Mystery-Geschichte, die eben heute spielt, so enorm wichtig ist, weil man sonst ja andauernd in Plausibilitätskonflikte kommt. Diese Prämisse ist schon enorm wackelig. Da verschwinden in Dänemark 21 Jugendliche, nur 3 kommen wieder und keiner forscht nach. Erst 21 Jahre später denkt eine Angehörige dann mal dran, die 3 Überlebenden genauer zu inspizieren. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Und wenn so eine Geschichte mit so einer schwachen Prämisse startet, dann ist das eben auch ein schwacher Grundkonflikt.
Ja.
Und dieses unplausible Verhalten, das zieht sich auch noch durch die Dramaturgie und die Wendepunkte der Erzählung. Zum Beispiel hören die Beteiligten, also vor allem Astrid, andauernd aus Versehen, was andere gerade besprechen. Ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem so viele wichtige Informationen durch Belauschen weitergegeben werden. Und das auch noch besonders einfach, denn niemand, egal ob die sich streitenden Eltern oder die Ärzte im Krankenhaus, machen je die Tür zu in dieser Serie. Und das wäre eigentlich auch alles nicht so schlimm, wenn nicht auch noch der Erzählfluss bei Equinox extrem langsam wäre. Also ich muss mir die meisten Folgen wirklich reinquellen. Die Geschichte sickert, die Menschen gehen langsam, bewegen sich langsam, entscheiden langsam. Das ist ermüdend. Und dann gibt es auch noch viele nicht kohärente Figuren. Die Mutter bleibt zum Beispiel bis zum Schluss ein enorm unglaubwürdiger Charakter. Und als letztes hat mich auch dieser mit eigentlich unlogisch, mythologischen, nur garnierten und um Themenklausache genervt. Es läuft dann irgendwann, ich will natürlich nicht spoilern, aber ich deute jetzt mal an, das läuft dann so ein kleines bisschen auf so eine Art Rosemary's Baby oder Dracula-Thematik hinaus, was einige Ereignisse betrifft. Und das kennen wir als Thema einfach schon sehr gut.
Ja, wobei das klingt jetzt zum Ende wieder fast interessant. Im Gegensatz zu der sonstigen Bewertung, also Mystery geht eigentlich immer, aber Equinox geht eigentlich nicht wirklich gut, findet Jenny Zöker. Danke dafür.